nichts zurückbekommen, deswegen dachte ich, ihr habt wohl nichts. Okay. Vom Suchen und Finden, das hat Anna schon ganz richtig gesagt, darum geht's heute. Und das auch, ja, da ist es, vom Suchen und Finden. Heute der erste Teil, denn das hier ist eine Predigt, die heute anfängt und nächsten Sonntag endet. Man kann die Predigten auch für sich hören, natürlich. Nächste Woche Teil 2. Und es geht heute um zwei ganz kurze Bibelgeschichten, die zueinander gehören und die zu meiner, sagen wir mal, Lieblingstextkategorie gehören, nämlich den Gleichnissen. So, es handelt sich um ein sogenanntes Doppelgleichnis. Davon haben wir einige. Wir werden uns heute nur mit dem ersten Gleichnis, dieses Doppelgleichnis, beschäftigen und dann in der nächsten Woche mit dem zweiten Gleichnis. Nächste Woche gibt es übrigens auch eine Taufe. Also darauf können wir uns auch freuen. So, Doppelgleichnisse. Vielleicht fällt dem einen oder anderen dazu was ein. Also sagen wir mal, da gibt es einige von, das verlorene Schaf und der verlorene Groschen. Ne, gehört zusammen, Doppelgleichnis. Oder das Gleichnis vom Senfkorn und vom Sauerteig. Auch ein Doppelgleichnis. Und diese Doppelgleichnisse haben immer ein gemeinsames Thema, ja, immer auch ein gemeinsames Ziel. Sie sind auch immer ähnlich aufgebaut. Sie haben aber kleine charakterliche Unterschiede, wenn man genau hinguckt, als wenn Jesus, der ja diese Gleichnisse erzählt, als wenn er sagen möchte, ich möchte euch durch ein Gleichnis etwas offenlegen, ja, etwas von Gott zeigen, euch stärken, euch festigen. Und trotzdem einladen, offen zu sein und offen zu bleiben, auch nach diesem Gleichnis. Ja, also Doppelgleichnis heißt, lass dich festigen, lass dich im Glauben stärken, aber bleib, nachdem du gefestigt und gestärkt bist, bleib trotzdem offen. Ja? So, um welches Doppelgleichnis handelt es sich? Es geht heute und auch nächste Woche um das Doppelgleichnis vom Schatz im Acker und von der kostbaren Perle, vom Perlenkaufmann. Matthäus 13, wer das zu Hause mal nachlesen will, aber wir werden das jetzt auch miteinander lesen. Nee, das nicht? Irgendwie, okay, Text kommt nicht. Ich drücke nochmal einen weiter. Irgendwie ist das durcheinander. Gut, ist durcheinander. Aber ich lese laut und deutlich vor. Ist ganz kurz. So, das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg, und in seiner Freude ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte den Acker. Fertig. Geschichte 1, fertig. Geschichte 2. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte, und als er eine kostbare Perle fand, ging er hin und verkaufte alles, was er hatte, und kaufte sie. Fertig. Das sind die beiden Geschichten. Erster Eindruck, vielleicht für Leute, die das zum ersten Mal hören, man muss sagen, ganz schön kurz, oder? Also ein bis zwei Sätze, je nachdem, wie man so die Satzzeichen setzt. Das ist schon auch eine Kunst. Erzähl mal eine Geschichte in ein oder zwei Sätzen. Und damit ist die Geschichte abgeschlossen. Ja? Jesus konnte das. Jesus war ein guter Geschichtenerzähler. So, und bevor ich was inhaltlich sage, machen wir uns mal die Situation klar, die in der Jesus und seine Zuhörer damals waren. Jesus erzählt diese Geschichte ja Menschen, die mit ihm unterwegs sind, ja, die vor ihm sitzen. Man kann davon ausgehen, dass das viel weniger waren, als ihr jetzt gerade seid. Sagen wir mal, vielleicht 30 Leute, das weiß man nicht ganz genau, aber eine kleine Schar von Leuten. Das waren in der Regel einfache Menschen, einfache Männer. Nicht nur Männer, aber vor allem einfache Männer. Die bekanntesten sind natürlich die Jünger. Sagen wir mal Fischer, Handwerker, Kleinbauern. Ländlich ärmliche Verhältnisse kann man sich vorstellen. Jesus selber war ja auch Bauhandwerker, also er gehörte auch dieser sozialen Schicht an. Und diesen Leuten erzählt Jesus Geschichten über Gott, über das Himmelreich. Und Gleichnisse sind Geschichten, die Jesus sich zwar ausdenkt, die haben so nicht stattgefunden, die denkt er sich zwar aus, aber es sind Geschichten, die durchaus so stattfinden könnten. Ja? Das sind keine Fantasiegeschichten oder so, sondern Geschichten, wo er wo ja das Thema oder die handelnden Personen in der Geschichte oder die Verhältnisse, das Drumherum einer solchen Geschichte nicht erklären musste, den Leuten, die vor ihm sitzen, sondern die kommen ja aus diesen Verhältnissen. Natürlich wissen die da was mit anzufangen. So, ja? So, das heißt aber für uns, wir müssen uns bei den Gleichnissen und auch bei den anderen Texten in der Bibel müssen uns die Mühe machen, die Lebenswelt der Leute, die Zuhörer, der Zuhörer zu verstehen. Dann werden wir auch die Feinheiten und die Genialitäten eines Gleichnisses und die Bedeutsamkeit, also was Jesus damit aussagen möchte, mehr für uns gewinnen können. So, und wir tauchen jetzt mal in dieses erste Gleichnis ein. Ja? Das erste Gleichnis hat seinen Bezugsrahmen eben genau in dieser Schicht, nämlich in der Unterschicht. So denken wir heute nicht mehr, wir denken ja nicht mehr in Oberschicht oder Unterschicht. Aber damals war das so, das war ganz klar geregelt, wer zur absoluten Elite gehörte, wenige Prozent, ja, die mit Arbeiten gehen, Geld verdienen, nichts mehr zu tun hatten. Dann gab es eine gehobene Mittelschicht, würden wir heute sagen, vielleicht 5% der Bevölkerung. Dann gab es eine große Unterschicht mit 80%, das nimmt man ungefähr an. Und dann gibt es 10% Abgehängte, die wirklich die Bettler, die eigentlich gescheitert waren, muss man sagen, ja. So, dieses erste Gleichnis spielt in der Unterschicht. Im Gegensatz übrigens zum zweiten Gleichnis, da kommen wir nächsten Sonntag zu, das spielt in einer ganz anderen Liga, Perlenkaufmann. Also merken wir uns schon mal, das spielt ganz oben, da ist die Elite im Blick. So, wir haben es bei diesem Gleichnis mit einem Mann zu tun, der auf einem Acker arbeitet. Ja? Und zwar auf einem Acker, der ihm nicht gehört. Auf einem fremden Acker arbeitet. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Das kann entweder ein Tagelöhner gewesen sein. Tagelöhner werden einfach zum Arbeiten bestellt. Die bekommen am Ende des Tages ihren Lohn, mit dem der Tagelöhner seine Familie für den nächsten Tag ernähren kann. Das ist das Prinzip eines Tagelöhners. Arme Leute, sehr arme Leute, leben von der Hand in den Mund. Wenn die an dem einen Tag nicht keine Arbeit finden, dann bedeutet das sofort Existenzbedrohung. Ja? Die hatten es wirklich schwer. Also entweder ist das hier ein Tagelöhner oder es ist ein Kleinbauer gemeint, dem es ein wenig besser geht als dem Tagelöhner, der aber immer noch zur Unterschicht gehörte, dem vielleicht ein wenig Land gehört. Damit könnten wir uns vielleicht schon eher identifizieren, ein bisschen Grundstück oder so. Und der, wenn die Ernte mal gut ausfiel und er von dem Überschuss was verkaufen konnte, sich durchaus mal eine fremde Ackerfläche dazu pachten konnte. Ja, das waren seine Verhältnisse. Und den Zuhörern, diesen 30 Leuten, wird das sofort klar gewesen sein, so einer ist hier gemeint. So ein Kleinbauer ist hier gemeint, denn ein Tagelöhner hätte sich niemals einen Acker kaufen können. Er hat nichts zu sparen. Ja? Er hat einfach nichts, womit er einen Acker bezahlen könnte. Aber ein Kleinbauer, wenn er sein ganzes Hab und Gut verkauft, könnte durchaus sich einen Acker leisten. Ja? Also das wird den Leuten sofort klar gewesen sein, Kleinbauer. Wahrscheinlich werden auch unter diesen 30 Leuten selber Kleinbauern dabei gewesen sein. Kann gut sein. Also völlig normale, bekannte Lebensumstände. Okay, ein Kleinbauer findet einen Schatz. Der Inhalt der Geschichte sozusagen. Ja? Eine Schatzfundgeschichte. Jetzt habe ich ja mal eine Frage. Was kommt euch zuallererst, es gibt jetzt kein richtig und falsch, was kommt euch zuerst, wenn ihr hört Schatzfundgeschichte? Schatz finden. Was kommt euch da? Sag mal was rein. Oh, okay, ja, Gott, ja, okay. Schmuck. Okay, was noch? Geldkassette, okay. Kindergeburtstag, ja, absolut. Etwas, ja, auf jeden Fall, der Schatz. Ich sag euch mal, woran ich zuerst denke, wenn ich Schatzfundgeschichte höre, nämlich an irgendwelche Legenden oder Märchen oder Filme auch. Also wie viele Filme drehen sich um Schatzfinden, ja? Karl May, Winnetou, Indiana Jones, der Schatz am Silbersee. Schatzsuche-Filme sieht man. Das Vermächtnis der Tempelritter und so weiter. Und also es gibt viele. Ja? Auf jeden Fall, und darauf will ich hinaus, denke ich nicht an mein normales Leben. Ja? Also mein Leben hatte bisher wenig Überschneidung mit Schatzfundgeschichte. So, ja? Das ist in der Lebenswelt dieser 30 Leute, in der Lebenswelt der Zuhörer, das ist in der Antike anders. Eine Schatzfundgeschichte war zwar immer noch selten, ja, aber nicht unmöglich. Denn Schatzfunde passierten hin und wieder damals. Das hat auch einen guten Grund, denn heute haben wir ja für unser, sagen wir, für unser Geld, für unser Erspartes, haben wir Orte, wo wir das lagern können. Sei es Konten oder Banken oder Safes oder Depots oder Schließfächer oder was auch immer. Ja. Damals gab es das alles nicht. Und jetzt kann man sich ja mal die Frage stellen, wo lagerst du denn dein Erspartes, wenn es das alles nicht gibt? Wo gehst du denn hin damit? Würden wir wahrscheinlich sagen, ja, zu Hause eigentlich, oder? Zu Hause, ich kann euch sagen, keine gute Idee, damals nicht, überhaupt keine gute Idee, denn die Menschen haben damals in Einraumhütten gelebt aus Lehm, mit Fenstern ohne Glasscheiben, mit Türen ohne Schlössern. Von daher keine gute Idee, das unbedingt zu Hause irgendwie aufzubewahren. Also, was hat man gemacht? Und das wurde tatsächlich gemacht. Man hat es irgendwo vergraben. An einem Ort, den nur du kennst. Das hat den Schatz sicher gemacht. Ja, entweder auf eines deiner Felder, wenn du denn Felder hattest, ja, oder in der freien Natur. Es gibt doch, das ist durchaus sicher. Wenn ich einen Schatz irgendwo in der freien Natur verstecke, ihr könnt euch dumm und dämlich suchen, ihr werdet den nicht finden. So, ja, das hat man damals gemacht. Hört sich komisch an, aber irgendwo in der freien Natur war es sicherer als zu Hause. So, und deswegen waren Schatzfundgeschichten keine Fantasie oder keine völlig unrealistischen Szenarien, sondern das passierte hin und wieder. Also so weit weg vom Lebensalltag der Leute war das gar nicht. Vielleicht hat der ein oder andere Bauer auch immer mal wieder ein bisschen geguckt, ein bisschen Ausschau gehalten oder hat sich gefragt, ja, vielleicht ergibt sich ja mal was. Ne? Wieso soll mir das nicht auch mal passieren? Wer weiß. So, wie ist das jetzt mit dem Schatz in dieser Geschichte? Jetzt konstruieren wir mal. Ein Mann hat einen Schatz vergraben und es ist ziemlich wahrscheinlich, dass der Schatz oder dass der den Schatz da mal irgendwann vergraben hat, dass der nicht mehr lebt. Weil dieser Mann seinen Acker mit seinem Schatz A, niemals verpachtet hätte und B, erst recht nicht verkauft hätte irgendwann. Macht soweit Sinn, ne? Der jetzige Besitzer des Ackers, der Acker gehört ja irgendwem, ja, der hat vielleicht den Acker irgendwann mal geerbt oder er hat ihn vielleicht auch gekauft. Vielleicht ist es auch ein Verwandter des Verstorbenen oder so. Aber Fakt ist, er weiß von diesem Schatz auch nichts. Denn auch der hätte den Acker am Ende ja nicht verkauft, wenn er gewusst hätte, da liegt mein Schatz drin. So. Wie wurde der Schatz jetzt entdeckt? Ganz einfach, vermutlich genauso, wie man es bei einem Kleinbauern vermuten würde, beim Pflügen, bei der Landarbeit. Das liegt am nächsten, wie auch sonst. Und ich stelle mir das so vor, der Bauer zieht mit seinem Ochsen. Vielleicht hat er einen Ochsen, das war schon ein gewisser Reichtum für den Besitzer des Ackers. Der Bauer zieht seine Furchen mit so einem Pflug. Ich habe mal so einen Dreiecksflug aus der Antike gesehen, da ist vorne so eine Metallspitze dran und der zieht dann durch die Erde. Und dann auf einmal stockt sein Pflug irgendwo, also er hakt irgendwo hinter, er kann nicht weiter. Und ich stelle mir das so vor, vielleicht fängt der Kleinbauer an zu fluchen, ja, weil der Flug natürlich brechen könnte. Dann guckt er sich das genauer an, er bückt sich und rechnet vielleicht, ja, womit rechnet man? Vielleicht mit einem größeren Stein oder so oder Wurzelwerk, ein großer Ast oder was auch immer. Und dann guckt er genau hin und sieht den Deckel von einem Tonkrug. Gleich einen kleinen Ansatz davon. Oder von einer Holzkiste, vermutlich vom Tongefäß. Holz wäre ja vermodert auch. Sein Puls steigt natürlich und dann gräbt er das so ein bisschen frei, legt das ein bisschen frei und dann sieht er den Tonkrug und schaut hinein und dann kommt der Moment, von dem er vielleicht schon mal geträumt hat. Er sieht, sagen wir mal, hunderte Silbermünzen in diesem Tonkrug. Hunderte Silbermünzen. Adrenalin schießt in seinen Körper. Keiner von uns wüsste, was mit einem passiert, wenn wir auf einmal einen Geldkoffer finden oder so. Was denkst du, was fühlst du denn dann? Wir haben alle keine Ahnung. Ich stelle mir, also Adrenalin schießt in seinen Körper. Und dann wird ihm klar, ohne genau nachzuzählen, was dieser Fund bedeutet. Nämlich, das ist keine kurzfristige Freude, also kein Dazuverdienst, ja, also wo er mal einen Monat ein kleines Extra-Einkommen hat oder sowas, sondern ein Moment, der nicht nur seinen nächsten Monat aufbessern wird, sondern ein Moment, der den Rest seines Lebens völlig verändern wird. Das weiß er. Also das ist mal auf uns bezogen, wenn du irgendwo morgen 5.000 Euro findest und angenommen, sie gehören irgendwann dir, das ist ja auch nochmal schwierig, dann wird das, glaube ich, nicht unser restliches Leben verändern. So, das ist richtig cool, wenn wir jetzt 5.000 Euro finden. Aber wenn du 5 Millionen Euro findest, dann wirst du denken, okay, mein Leben nimmt wahrscheinlich ab jetzt eine völlig andere Wendung. Und so müssen wir uns das vorstellen bei diesem Bauern. Völlig neue Möglichkeiten. Der Moment seines Lebens, das weiß er sofort. Er braucht nicht nachzählen. Aber er weiß, dass ihm dieser Schatz nicht gehört. Das ist ja nicht sein Acker, das ist nicht sein Schatz. Was macht er dann? Er hockt ja noch auf dem Feld, das ihm nicht gehört. Er guckt in der Umgebung, hat das irgendjemand gesehen, hat mich irgendjemand wahrgenommen. Und dann bleibt er ziemlich cool. Er nimmt den Tonkrug, macht ihn wieder zu, macht wieder Erde drüber, macht sich wahrscheinlich ein, so würde ich das machen, kleines Zeichen, Stock in der Erde oder ein paar Steine, dass du noch weißt, wo dieser Schatz liegt. Und man muss sich mal vorstellen, er hat gar keine andere Möglichkeit, als das zu tun, denn er kann den Schatz nicht einfach mit nach Hause nehmen. Die Nachbarn hätten das sofort raus, allein an seinem Verhalten. Wenn er das irgendwie auch versteckt in seine Einraumwohnung kriegt, trotzdem merken die das an seinem Verhalten, was kann er sich ab jetzt leisten. Es ist sofort raus in einem Dorf. Er kann diesen Schatz nicht mitnehmen und er gehört ihnen einfach nicht. Ja, das ist antikes Recht, dem Besitzer eines Ackers gehört alles, was auf diesem Acker drauf ist und auch was da drin liegt. So, das sind, oder sagen wir mal so, es scheint in dieser Geschichte also nicht nur darum zu gehen, dass jemand einen Schatz findet, sondern dass dieser jemand auch in den Besitz dieses Schatzes kommen muss. Das sind hier zwei Paar Schuhe, ja. Und Jesus erzählt die Geschichte mit Absicht so. Er hätte ja auch eine Schatzgeschichte erzählen können. Mann findet Schatz, nimmt ihn mit nach Hause, ist reich. Nein, es ist ein fremder Acker. Der gehört ihm nicht. Also nur weil der Kleinbauer einen Schatz gefunden hat, heißt das noch nicht, dass es seiner ist. Er musste erst noch in den Besitz des Schatzes kommen. Und das tut dieser Bauer in dieser Geschichte auch. Wird in aller Kürze erzählt, völlig ohne Emotionen. Er verkauft alles, was er hat und kauft dafür den Acker und wird damit Besitzer dieses Schatzes. Ende der Geschichte. So, was heißt das jetzt für uns im übertragenen Sinne? Jesus möchte ja was über Gott aussagen, ja, und über Glaube aussagen. Die Grundaussage dieser Geschichte lautet, der eigentliche Schatz deines Lebens ist Gott selbst. Der eigentliche Schatz deines Lebens ist Gott selbst. Grundlage dieser Geschichte. Das wird euch wenig überraschen. Ja? Jetzt werten wir diesen Satz von gerade nochmal aus. Ich sage ihn nochmal, es scheint in dieser Geschichte nicht nur darum zu gehen, dass jemand einen Schatz findet, sondern dass man auch in den Besitz dieses Schatzes kommen muss. Soll heißen, du kannst in dieser Welt anscheinend mit Gott und Glaube in Berührung sein und in Berührung kommen, quasi den Schatz gefunden haben, ihn vor dir haben, mit ihm zu tun haben und doch bleiben dieser Schatz, doch bleibt Gott und Glaube ein für dich fremder Acker, ja, der dir nicht gehört, auf dem du nicht zu Hause bist und mit dem du im Letzten auch nicht verbunden bist. Sagen wir mal so, wenn du ins Schwimmbad gehst, Mama, ich gehe ins Schwimmbad. Wenn du ins Schwimmbad gehst, dann kannst du dich auch nur in die Cafeteria setzen, hinter die großen Glasscheiben. Ja, du siehst das Wasser, du riechst den Chlorgeruch. Du kannst auch mitreden, wenn Leute sich über das Schwimmbad unterhalten. Du weißt ja, wie es da aussieht und so. Ne? Ein bisschen weißt du Bescheid. Aber du bist nie selber ins Wasser gesprungen. So verrückt das klingt, aber das gibt es im Glauben auch. Anscheinend. Du wirst Glaube und Gott nicht für dich gewinnen, wenn du innerlich hinter der Glasscheibe bleibst. Auf Abstand bleibst. Nur ein bisschen mitmachst. Der Bauer verkauft alles, was er hat, um den Schatz besitzen zu können. Bedeutet, gib dich ganz rein. Gib dich ganz hin. Spring ins Wasser. Es wird nicht, Glaube wird nicht ohne deine volle Beteiligung gehen. Ohne deine Entscheidung, ohne deine Hingabe, ohne dein Alles, könnte man sagen. Deswegen verkauft dieser Bauer symbolisch alles. Ja? Keiner von uns muss jetzt hingehen und sein Haus und alles verkaufen, aber innerlich, es steht mein Alles auf dem Spiel. Ja? Du kannst Gott nicht nebenbei erwerben, so könnte man es auch sagen. Du kannst den Schatz nicht besitzen wollen, ohne selber voll involviert zu sein und voll gefordert zu sein, auch herausgefordert zu sein. Du wirst dich nicht vertrauensvoll, übrigens immer wenn ich du und dich und dir und so sage, meine ich mich natürlich genauso mit, ja, ich predige mich heute auch. Du wirst dich nicht vertrauensvoll auf Gott stellen können, wenn du gleichzeitig auf dein altes Leben beharren möchtest und so eigentlich so bleiben willst wie bisher. Und ich weiß, worauf wir jetzt aufpassen müssen. Zumindest ahne ich das, ich weiß, vielleicht, ich will es auch gar nicht allen unterstellen, aber ich sage es trotzdem, vielleicht merkt ihr das, es riecht ein wenig nach Wenn-Dann, ja, nach sogenannter Werkgerechtigkeit. Erst die Leistung, erst das Investment und dann die Belohnung. Ja? Von wegen Gnade, von wegen Geschenk. Ja? Erst das Opfer, du musst auch was leisten, du musst auch was verkaufen. Ne? Erst das Opfer und dann die Belohnung. Dann bekommst du den Schatz. Der Schatz ist nicht umsonst, von wegen Gnade, von wegen Geschenk. Ich möchte dazu sagen, es geht hier nicht um die Reihenfolge. Ja? Erst Opfer, erst verkaufen und dann hast du den Schatz. Es geht hier nicht um die Reihenfolge, erst das, dann das. Wohl aber darum, dass geschenkter Glaube und mein eigenes volles Involviertsein, dass das zusammengehört. Es geht nicht anders. Man bleibt bei Gott nicht in der Rolle des Konsumenten, wo man, ne, der Konsument bleibt immer in der Kontrolle. Ja, wo man auch leicht wieder was abstoßen kann, wenn einem das irgendwie nicht mehr gefällt, ja, wenn man es nicht mehr haben will, wo man sich auch immer wieder neu fragen kann, brauche ich das jetzt, habe ich da Lust zu, ne, heute eigentlich, ne, mache ich lieber morgen oder ich leihe das mal aus, vielleicht verdiene ich damit noch ein bisschen Geld, wie ein Konsument halt denkt, ja. Im Glauben geht es um Verbindung, um Beziehung, darum, dass ich mich öffne, mich zeige, dass ich mit meinem Herzen dabei bin und Gott alles in Beschlag nehmen darf und kann. Ich bin beteiligt. Du kannst Gott nicht konsumieren. Und du kannst auch Gemeinde nicht konsumieren. Ja? Gemeinde lebt davon, dass Menschen das zu ihrer Sache machen und dass sie sich zeigen, dass sie mit dem Herzen dabei sind, wie auch immer das aussieht, in den persönlichen Möglichkeiten. Ich weiß, die sind immer unterschiedlich und wir haben Grenzen und manchmal Phasen und auch gerade im hohen Alter, dass es manchmal gute Gründe gibt, warum man sich zurückziehen muss. Ist so. Das meine ich nicht. Eine Gemeinde lebt davon, dass du mit dem Herzen dabei bist, wie auch immer das aussehen kann und wird. Sei es, ob du für die Gemeinde betest oder spendest oder mitarbeitest oder einfach treu da bist, das ist schon mal was. Das ist schon gar nicht wenig. Einfach treu da sein. Damit hast du noch gar nicht viel gemacht, gesagt, getan. Ist auch sei erstmal nur da. Das ist ganz schön viel. Oder ob du oder irgendwie mit den Menschen verbunden bist, was auch immer du dich mitteilst. Also irgendwie muss zum Ausdruck kommen und soll zum Ausdruck kommen, dass Glaube, dass Gemeinde dir was wert ist. Ja? Beziehungsweise ich formuliere das mal so, dass du dir das was kosten lässt. Anders geht es nicht. Anders ist es nicht gedacht. Gemeinde ist nichts für Konsumenten. Einer der ganz großen Gefährdungen für Gemeinde, dass sie konsumiert wird. Es ist anders gedacht. Gott und Gemeinde werden dich und deine Ressourcen nicht unberührt lassen. Dein Herz, deine Zeit, deine Kraft, dein Geld bleibt alles nicht unberührt. Ohne dass es einen Erwartungskatalog gibt. Das hast du hier zu tun und das musst du aber im Glauben auch liefern. Nein. Es gehört nur zusammen. Du bist voll involviert, dein ganzes Herz. In meiner vorigen Gemeinde in Verden hatten wir, so wir engsten Mitarbeitenden, einen stehenden Begriff dafür, nämlich drei Buchstaben, GNW. Das ist so ein bisschen das Unwort, so das heimliche Unwort geworden. Und zwar stehen diese drei Buchstaben für gut, nett und wichtig, weil wir damals als Gemeinde von Dutzenden, gefühlt von Hunderten Menschen umgeben waren und mit ihnen zu tun hatten, die gesagt haben, ihr als Gemeinde habt so tolle Angebote. Also das ist wirklich, wirklich toll, das meinten die auch sehr ernst, total gut, total, ihr seid total nett. Alle, also die Atmosphäre ist wirklich total nett und das ist auch total wichtig, was ihr macht. Gut, nett und wichtig. Diese Leute äußerten die größte Sympathie, aber sie blieben über Jahre am Rand dieser Gemeinde stehen und waren auch nirgendwo anders voll involviert. Vielleicht haben sie auch anderen Gemeinden das ehrlich gesagt. Das ist gut, nett und wichtig, was ihr macht. Die haben ab und zu mal eine Veranstaltung besucht oder mal einen kleinen Kurs gemacht oder die fanden Glaube auch irgendwie interessant, so irgendwie durchaus interessant und sowieso die Leute, die sind alle so ganz nett und so, aber sie blieben hinter der Glasscheibe. Sie blieben hinter der Glasscheibe. Sie blieben Konsument von gemeindlichen Angeboten. Sie blieben auf Abstand. Und ich mache hier gerade keine Werbung für diese, das möchte ich zumindest gar nicht, keine Werbung für diese Gemeinde, ja, sondern ich zeige auf, wie die Gemeinde Jesu überall auf dieser Welt funktioniert. Ja, also ich spreche hier auch für die Kirchengemeinde Spetz und für Ostgroße Feen und für auch die Oldendorf und für die Baptisten in Remels und für die Katholiken in Wiesmoor, alle. Ja, und natürlich auch für uns als Gemeinschaft. Eine Gemeinde lebt von Menschen, die sagen, das ist meine Gemeinde. Das ist meine geistliche Heimat. Wenn du so eine Gemeinde noch nicht hast, dann kann ich dir sagen, die Türen jeder Gemeinde werden dir offen stehen, auch dieser Gemeinde. Geh dahin, komm dazu, lern Menschen und lern den Herzschlag dieser Gemeinde kennen. Und wenn es passt, tauch ein. Bleib nicht hinter der Glasscheibe. Es ist nicht entscheidend, wo du voll eintauchst, aber dass du irgendwo voll eintauchst. Übrigens, ich sage das alles nicht, um irgendwie zu drohen oder ein schlechtes Gewissen zu machen. Oder ich bin auch total entspannt. Ich stehe ganz entspannt heute. Ich bin überhaupt nicht frustriert. Und ich will das auf diesem Wege, will ich da endlich mal was loswerden. Überhaupt gar nicht, gar nicht. Ich möchte die Verbindung deutlich machen zwischen Schatz finden, Schatz toll finden, der ist gut, nett und wichtig, und den Schatz besitzen. Den Schatz besitzen, sodass du sagen kannst, dieser Schatz ist meiner und der gehört zu mir. Den lasse ich mir auch was kosten und den gebe ich nicht wieder her. Das möchte ich zum Ausdruck bringen. Okay, es geht nicht ohne mich. Ich bin ganz und gar involviert, herausgefordert, ganz einzutauchen, auch wenn es mich was kostet. Das war die Botschaft. Jetzt haben wir alle, wir leben ja in einer Konsumwelt, jetzt haben wir alle auch den Konsumenten in uns und der fragt jetzt auch, will ich das eigentlich? Will ich das eigentlich? Wie viel wäre mir das denn im Ernstfall eigentlich wert? Man fängt an zu, könnte auch das ganz zu Ende denken. Wie viele Stunden, wie viel Geld, wie viel Kraft? Also, ne? So fragt der Konsument. Wie viel ist mir das wert? Bin ich bereit, einen Preis zu bezahlen oder so? Der Konsument wägt ab. Was spricht dafür? Was spricht dagegen? Ich werde mich entscheiden müssen am Ende. Wir bleiben bei dieser Geschichte. Ich habe da mal eine Frage. Musste dieser Kleinbauer auf dem Feld, ja, musste der sich irgendwie entscheiden? Also musste der sich irgendwie zähneknirschend damit auseinandersetzen, oh, was habe ich, was muss ich geben, was bekomme ich? Musste er abwägen, will ich das? Will ich das wirklich? Kann ich mich dazu durchringen? Stand der hier irgendwie vor einer harten Wahl? Hat der lange überlegen müssen? Und eigentlich müssen wir sagen, nee, irgendwie gar nicht. Also, wie heißt es hier? Der ging in seiner Freude hin und verkaufte alles. Die Wahl, eine harte Wahl, gab es bei dem gar nicht, überhaupt nicht, gar nicht. Es ist völlig klar, was er jetzt zu tun hat. Er findet den Schatz und dann ist alles verkaufen, natürlich. Alles verkaufen, um diesen Schatz zu erwerben. Was meint ihr, wie dieser Bauer an diesem Tag nach Hause gegangen ist? Nachdem er die Erde wieder drüber gemacht hat, Stock reingesteckt hat, der ist nach Hause, der ist geschwebt, federleicht. Der wusste, dass er alles verkaufen muss gleich. Und trotzdem nur Freude da. Nur Freude. Es wird mich alles kosten, aber ich will diesen Schatz. Ich will diesen Schatz. Das heißt, die radikalste Entscheidung seines Lebens fällt er auch nur ohne eine Sekunde zu zögern. Locker leicht. Und genau so, sagt Jesus, das fordert uns ganz schön raus, das weiß ich, genau so entscheidet man sich für Gott. Das ist der Schatz, um den sich das Leben ab jetzt dreht. Diesen Bauern musste keiner sagen, pass auf, ich weiß, du hast ihn gefunden, aber ich habe jetzt eine schlechte Nachricht, setz dich mal und halt dich gut fest, du musst alles verkaufen, was du hast. Musste ihm keiner sagen. Für den Bauern war das kein Problem. Er würde sagen, klar verkaufe ich alles. Was glaubst du denn? Hast du den Schatz gesehen? Natürlich verkaufe ich den. Verkaufe ich meinen Besitz. Ich will den Schatz einfach haben. So. Weil dieser Schatz, das weiß er, seinen Lebensweg ab jetzt total verändern wird. Je mehr wir auf den Schatz sehen, desto weniger sehen wir auf das, was wir investiert haben, verloren haben, noch investieren werden, desto weniger denken wir wie ein Konsument. Ich fasse für heute zusammen. Der Schatz bedeutet Verbundenheit, Vertrauen, Tiefe, Hingabe, Entscheidung, Priorität, Freude. Wir könnten jetzt Vorträge starten, dass das alles ziemlich out ist in dieser Welt. Ja? Glaube und Gemeinde haben es auch anderes, echte Beziehungen, vieles hat es nicht mehr so leicht in dieser Welt. Glaube auch nicht. Der Schatz bedeutet Verbundenheit, Vertrauen, Tiefe, Hingabe, Entscheidung, Priorität, Freude. Wo es dich trifft, ob es dich trifft, inwiefern es dich trifft, I don't know. Keine Ahnung. Wir gehen in eine Zeit, wo ihr euch das genau fragen könnt. Betet, denkt nach, wo trifft es mich, was nehme ich mit? Der Posaunenchor hilft uns mit einem Instrumentalstück und ich würde gerne zum Abschluss mit uns beten. Jesus, ich möchte danken für diese Geschichte. Ich möchte dir danken, dass du das Entscheidende für uns bereithältst. Du weißt, wie oft wir am Suchen und am Finden und wieder Schritte zurück und wieder das Gefundene wieder abgeben oder was auch immer. Du weißt, wie sehr wir im Hin und Her auch uns bewegen. Aber ich danke dir, dass du alles bereithältst für uns, all das, was wir brauchen. Das ist nur für jemanden, der dich noch nicht kennt, schwer zu verstehen. Ich möchte dich bitten, dass du uns und viele andere in dieses Geheimnis immer wieder mit hineinnimmst. Dass wir gar nicht auf den Gedanken kommen, dass uns das viel gekostet hat, sondern dass dieser Schatz wartet und dass dieser Schatz zu finden ist. Und ich möchte danken, dass dieser Schatz schon von vielen gefunden wurde, egal wo, ob in dieser Gemeinde oder ganz woanders. Ich möchte dich bitten, dass du uns diese Freude immer wieder schenkst und ins Herz legst, dass es da viel mehr gibt als das, was wir zu verlieren haben. Danke, dass du weite Wege mitgehst, dass du uns lieb hast und dass du das auch für viele Menschen das Größte, der größte Schatz noch auf sie wartet.